Buonasera, draußen ist es schon dunkel tatsächlich. Das liegt unter anderem auch daran, dass wir manchmal verschiedene Besenwagenabschnitte zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufnehmen und wir heute die Einleitung schon gegen Ende des Besenwagens aufnehmen. Hallo trotzdem von eurem gewohnten Besenwagen-Team. Hier ist Bastian Marx.
Ich bin der Paul Voss.
Und ich der Andi Stauff.
Und heute ist ein super spannender Tag, weil es eine total erschreckende, na, erschreckend klingt zu negativ, eine total erstaunliche Neuigkeit heute gab. Nils Pullitt wechselt zu Bora Hansgrohe.
Ja, leck mich am Arsch, hätte ich ja nie, also das kam so überraschend, diese News. Unglaublich.
Ich bin fast aus den Latschen gekippt.
Ich auch. Ich wusste gar nicht, wohin mit mir.
Ich war so geschockt von dieser News, dass ich fast vergessen hätte zu erzählen, dass Besenwagen, der Radsport-Podcast von Rafa CC, angeschoben wird. Im Speziellen von Rafa Custom. Wir kümmern uns um eure Custom-Trikots. Keine Sorge damit. Und jetzt, ja, wollen wir das kurz diskutieren? Man konnte es sich kaum vorstellen, dass das passiert, aber Bora Hansgrohe hat sich verstärkt mit der Giraffe der Trainingstiere.
Ich wusste gar nicht, wenn
die Giraffe ist jetzt endlich aus dem Sack.
Die Giraffe ist aus dem Sack. Ja, super nachvollziehbarer Einkauf, meiner Meinung nach. Also, da haben ein paar von unseren Hörern, als wir das heute Morgen geteilt haben auf Instagram, schon auch konnten es gar nicht glauben und nachgefragt,
sind keine richtigen Hörer.
Ob das Sinn machen würde und so weiter. Und das macht mega Sinn. Also erstens mal habe ich schon einige Aufhörgerüchte von Sagan vernommen und andererseits ist, glaube ich, Emanuel Buchmann froh um jeden Fahrer, der sein Teamzeitfahren verschnellert bei einer möglichen Tour de France.
Ja, das auch, ne? Aber ich glaube, das ist jetzt gar nicht der Grund, warum sich Bora Nils da ins Boot holt. Ich meine, ist mir jetzt heute auch nochmal wieder bewusst geworden. Wir haben jetzt ein deutsches Team, Bora Hansgrohe, mit Buchmann für die Gesamtwertung bei eben der Tour de France oder bei einer anderen großen Rundfahrt. Max Schachmann für einwöchige Rundfahrten oder vielleicht sogar nochmal länger. Er weiß ja noch nicht so genau. Auf jeden Fall aber für die Ardennen-Klassiker. Dieses Jahr fährt er auch die Kopfstein-Klassiker. Dann eben Pullitt. Ja, eigentlich den besten Deutschen für die bis jetzt nordischen Kopfsteinpflaster-Klassiker. Nee, nordisch sagen wir nicht wieder. Sagen wir nochmal. Doch, irgendwie schon, ne?
So. Doch, kann man schon sagen, ja.
Für die flämischen Rennen auf jeden Fall. Und ja, Pascal Ackermann, einer der besten Sprinter der Welt. Also alles deutsche Fahrer in einem deutschen World Tour Team. Jetzt in der Pressemitteilung hat Ralf Denk zwar nochmal betont, dass sie auch den Fokus auf Internationalität wahren. Jetzt kein rein deutsches Team werden. Also sie wollen keine deutsche Nationalmannschaft werden. Aber ich meine, wenn sich die Möglichkeit bietet als deutsches Team, wenn es von der Ausrichtung her passt, warum nicht?
Kann man ja auch ausländische Facharbeiter reinholen.
Ja, eben. Also
internationale Helfer.
Unsere guten Freunde aus Österreich sind mal wieder, wie in der Geschichte so oft, nur als Unterstützung jetzt dabei. Wollen wir jetzt natürlich nicht die Leistung der Jungs schmälern. Also die deutschsprachige Fraktion bei Bora Hansgrohe ist einfach super stark. Also
ist schon geil, also ne, braucht man jetzt nicht irgendwie das Licht unter den Scheffel stellen. Es wird halt, die machen keine halben Sachen, ne? So, es wird echt einfach.
Ich bin
jetzt
gespannt, auch wie das so harmoniert zusammen, ne? Also die ganze Truppe da jetzt wird bestimmt ganz witzig da auf jeden Fall im Bus von Bora Hansgrohe also zugehen.
Ich glaube, wir haben alle so ein bisschen Einblick und dann da in das Team, jetzt, wir kennen Hendrik, dann hatten wir Dan hier letztens im Podcast und alles, was ich da auch aus der Truppe raus mitkriege, ist das echt einfach auch eine super Kommunikation da in der Mannschaft und es ist eigentlich fast so ein bisschen zu gut, um wahr zu sein von außen so, was man, ich meine, wir kennen den Radsport alle so aus unseren Perspektiven und im Radsport ist nun mal nichts wirklich richtig gut. Aber hey, let's see.
Da habe ich eben noch drüber nachgedacht. Ich habe jetzt leider noch nicht nachgefragt, aber ich bin mal gespannt, ob Nils dann jetzt auch vom Performance-Team von Bora einen Trainer zugeordnet bekommt oder weiterhin mit seinem eigenen Trainer zusammenarbeitet. Der macht es ja noch mit Robert Pawlowski jetzt seit ein paar Jahren. Mhm. Aber bin gespannt, wie er dann da in dem Team aufgenommen wird, was dann in dahingehend passiert. Und ja, sowieso bin ich gespannt, wie er jetzt dann in einem Team mit mehreren Optionen sich zurechtfindet. Und die hat Bora eben nächstes Jahr auch noch mit Sagan, eventuell Schachmann, je nachdem, wie er sich da für motiviert, jetzt nachdem er es dieses Jahr mal ausprobieren wird, die Kopfsteinklassiker zu fahren. Und eben noch ein Pöstlberger, der da bei den Semiklassikern auch immer mal wieder schon eine Führungsrolle hat und auch noch nicht, sage ich mal, am Zenit angekommen ist. Mhm. Also auf jeden Fall jetzt eine ganz andere Situation, als das bisher gewohnt ist. Und ja, ich bin gespannt. Also da darf man jetzt eigentlich schon ein bisschen Druck ausüben, sage ich mal. Und da ist ja schon fast ein Sieg Pflicht bei irgendeinem Rennen im Frühjahr.
Ja. Pöstlberger hat mir ein paar Leistungsdaten geschickt letzte Woche insgeheim. Und der hat auf jeden Fall nochmal einen Mordsprung gemacht, auch seit dem Frühjahr. Also in Österreich hat man auch nochmal gut gearbeitet in der Pause bei der Familie Pöstlberger.
Ja, alle ja. Bora-Jungs haben in Österreich gut gearbeitet.
Alle Boras, ja, vorwärts gegangen.
In Sölden waren sie im Trainingslager.
Ja, ich muss es kurz ansprechen. Ist zwar eine gute Überleitung, aber eine traurige, denn ein Fahrer aus dem Bora Farm Team, aus dem U19-Team, ist von uns gegangen gestern. Oder nee, am Wochenende schon, ne? War das? Ja, war ja noch Wochenende.
Am Samstag, oder?
Und ja, mal wieder, ich glaube, völlig unverschuldet, so wie man es gelesen hat, von einem Auto über den Haufen gefahren. Ist fucked up auf jeden Fall. Radsport ist echt geil, aber der Negativpunkt sind die Autos und die Autofahrer. Nicht aufgepasst, schön wieder ein Platt gefahren. Scheiße, echt. Beileid aus dem Besenwagen nach Franken, glaube ich. Jan Riedmann, ja, vom Verein aus Karbach. Da bin ich auf jeden Fall schon sehr oft Rennen gefahren auch.
Ja, weiß man auch nie so richtig, was man sagen soll.
Ist nicht Pauls Thema, ist aber auch allgemein kein gutes Thema. Aber, man muss es sagen.
Aber dazu würde ich trotzdem gerne mal was sagen. Wo in den letzten 4 Tagen ich auch zweimal fast vom Auto umgefahren wurde. Also einmal vom Busfahrer von der BVG, den ich auch zur Rede gestellt habe und fast aus seinem beschissenen Fenster gezogen hätte. Also da war ich, also wenn da keine Scheibe gewesen wäre, dann wäre es, glaube ich, nicht so gut für ihn ausgegangen. Und heute auch wieder ein älterer Herr, leicht übergewichtig in seinem viel zu kleinen Auto, der auch dachte, dass er mir zeigen muss, wo der nicht vorhandene Radweg ist. Und seine Motorhaube so ein bisschen Richtung Hinterrad gedrückt hat. Also in letzter Zeit habe ich mir das Gefühl, dass es dahingehend echt immer krasser wird. Und auch die Aggression Radfahrern gegenüber. Ich habe mich ja auch schon mal anderweitig hier geäußert, aber mir geht das gerade so dermaßen auf den Sack und ich habe so eine Aggressivität Autofahren gegenüber, die einen versuchen zu maßregeln, die ganze Zeit unbegründet, vor allen Dingen auch, dass ich bei mir auf jeden Fall auch echt an so einem Punkt bin, dass wenn irgendwann mal der Falsche mir sich im Weg stellt, auf jeden Fall, also ich dann vielleicht auch ein bisschen so, ja, meine Fassung verliere, weil das so eine Wut in mir aufkocht, wenn ich dann solche News lese, was leider passiert ist. Das ist einfach Unvorsichtigkeit, so, ne? Also das sind Dinge, die dürfen nicht passieren, die sollten nicht passieren und das ist einfach so krass und ja.
Einfach mal ein 17-Jährigen das Leben kostet, das ist echt, das ist einfach keine Option. So, und das musst du dir bewusst sein, wenn du in so einem Auto sitzt. Ist mir auch noch nie passiert, selbst ich fahre echt eigentlich, oder ich bin im Leben echt viel Auto gefahren, aber es ist mir noch nie passiert, dass ich irgendwo rausfahre oder abbiege und was übersehen habe. Okay. Ja, okay, egal. Ja, wir schicken nochmal Beileid an die Familie und ja, Hoffentlich. Ja, man kommt halt aus dieser Bubble auch nicht raus, ne? Ich meine, wir reden auch nur zu Radfahrern, die das irgendwie auf dem Schirm haben. Und du kannst nicht zu so Autofahrern reden, die Radfahrer abhaten immer.
Ja, ist auch völlig unverständlich, wie man ja einfach so eine Dreistheit haben kann, wenn es bewusst ist, ne? Wie Paul jetzt das Beispiel genannt hat, in einem Kraftwagen zu sitzen und irgendwie einen Radfahrer zu bedrängen oder so. Das ist absolut unverständlich und da kann man gar nicht drüber diskutieren. Das ist einfach total hirnverbrannt. Aber auf jeden Fall noch mal an der Stelle mein Beileid an die Familie von Jan Riedmann und die Teamkollegen.
Zurück zu einem Thema, was du letztens nochmal angesprochen hast, an die Team Aero. Team Aero besteht ja aus unserem Wissenschaftskonsortiumsvorsitzenden Rainbow und Pete. Pete ist bekannt aus Radfahrten wie 608 Kilometer nach Berlin.
Ah, jetzt kriege ich das mit dem Team Aero erst zusammen.
Ja.
Das habe ich auch verstanden.
Und jetzt muss ich nochmal einen größeren Bogen wieder spannen zum Beginn der Folge, denn Aero-Pete hat jetzt Com-Battle mit Nils Polit. Pete hatte nämlich Anfang des Jahres oder in der Corona-Breakdown-Phase, wo er auch ein bisschen mehr trainieren konnte als sonst, Nils den Com-Schmidt-Brück abgenommen, von unten bis ganz oben. Und den hat sich Nils jetzt am Sonntag wieder zurückgeholt, aber mit nicht viel Vorsprung. Und jetzt wird zurückgeschossen. Andi weiß, wo das ist. Es wird spannend.
Ja, überrascht mich jetzt auch erstmal ein bisschen, dass Pete den überhaupt geholt hat.
Ja, der ist gar nicht so langsam.
Unumkämpfter kommen, glaube ich. Ne? Nee, also ist ja auch von so einer großen, von so einem Trainingstreff, von so einer Trainingsgruppe Standardrepertoire auf der Runde. Ich weiß nicht, wie lang fahren die da ungefähr darauf? Also unter 10 Minuten?
Nee, Pete ist 13 Minuten 36 und Nils jetzt 13 Minuten 25 oder irgendwas in dem Dreh rum. Es sind 11 Sekunden.
Wie viel Watt?
Nils ist 474 Watt gefahren für 13 Minuten.
Was wiegt er?
Weiß ich nicht. Pietes Vorteil ist ja, wie schon erwähnt, wie man ahnen
da
kann, die Aerodynamik. Ja, Nils ist auch mit der Höfelrunde da gefahren. Aber okay, da kann jetzt nicht können nicht so viele Leute Arbeit leisten. Aber Team Aero arbeitet natürlich auch zusammen, klar. Ja, mit wesentlich weniger Watt auf jeden Fall. Aber der ist schon schnell. Aber wird spannend. Ich fahre da
jetzt
auf jeden Fall mit.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie schnell oder wie viel Puffer hat Nils darauf noch? Ich denke, 474 Watt auf 15 Minuten ist noch nicht das Ende der Fahnenstange.
Wir werden es sehen. Mit dem.
Okay, ich bin gespannt.
Ja, was wiegt denn Nils?
Was wird der wiegen? 85 Kilo?
So viel
vielleicht
doch, ja.
Vielleicht weniger. Ja, ich glaube, ein bisschen weniger. Also ich glaube, der war mal deutlich, also schon im höheren 80er-Bereich und dann hat er noch mal auch bei uns im Podcast gesagt, ne, als er dann ausgezogen ist zu Hause, hat er noch mal 7 Kilo abgenommen oder so. Wie war's, ne? Also,
sagen wir mal 83, sind wir bei 5,7 Watt pro Kilogramm. Ja, da kann er noch ein bisschen was auflegen, würde ich sagen.
Ja,
ist
ich
eigentlich
auch.
Ist spannend eigentlich, ne? Bei so einem großen, schweren Fahrer habe ich mir noch nie, also habe ich selbst überhaupt keine Erfahrung mit den Watt pro Kilogramm Werten an der Schwelle, weil ja gut, ich meine, 13 Minuten ist nicht Schwelle, aber wie, ich meine, jemand mit über 80 Kilo kommt ja nicht an 6 Watt pro Kilo Schwelle.
Doch.
Aber nicht viel höher.
Nicht viel, aber schon über 6 Watt pro Kilogramm. Also nicht Schwelle, ja. Aber was die so über 20 Minuten fahren, ist 20, schon mehr.
20 Minuten, okay. Ja. Aber so ein, ne, ich meine, so ein Bergfahrer fährt 20 Minuten über 7 Watt pro Kilo. Aber genau da hängt es ja auch, warum dann jemand wie Nils nicht.
Ja, der Berg ist auch nicht so flach, ne? Hat schon steile Stücke.
Ja, der
deswegen,
ist vorne bergig und hinten raus nochmal steil. Und zwischendrin ist aber so ein Flachstück.
Team Aero hat jetzt zum Großangriff geblasen und die schneiden sich jetzt auch den halben Lenker ab und machen nur einen Kettenblatt und
Nee, ich glaube, dafür ist der Berg nicht steil genug, beziehungsweise, nö, einfach, ich glaube, wir fahren da mal zu viert hin, ich kann da nicht so viel leisten, vielleicht mache ich das letzte Steilstück, das geht immer ganz gut, aber Rainbow kann schon ganz gut drücken und dann haben wir ja noch Maciej dabei, der ist eigentlich auch immer übermotiviert und relativ schnell, mal gucken, ich werde berichten.
Ja, da gehen sie wieder los, die Strava-Kämpfe.
Ja. Aber es, ich meine, was kannst du dir als Hobby mehr wünschen, als dass du gegen World Tour Fahrer, dass der das auch annimmt dann, ne? Das ist ja cool, ist ja irgendwie cool.
Ja, solange man eine Chance hat. Einige Bestzeiten gepurzelt. Also deine Bestzeiten wurden vom Thron gestoßen. Habe ich jetzt ein paar Mal gesehen auf Social Media Kanälen.
Ja, aber die wurden alle mit dem Alubock gefahren und ich bin bis jetzt noch nicht nochmal hingefahren mit dem Aero-Renner. Vielleicht bin ich relativ zuversichtlich, dass ich mir die Dinger zurückhole.
Relativ zuversichtlich.
Und über eine Minute habe ich Weizleben noch gut im Sack. Also da muss er noch ein bisschen trainieren, um da meine Werte zu fahren.
Ja, sehr gut. Habt ihr noch irgendwelche romantischen Storys aus eurem Privatleben, bevor wir über richtige Radrennen reden?
Nö, ich habe gerade Nachricht gekriegt, dass ich Corona-negativ bin. Das freut mich.
Herzlichen Glückwunsch.
Das heißt, ich darf mich tatsächlich morgen 16 Stunden ins Auto setzen nach Rumänien. Nö, sonst nichts weiter zu erzählen, ne?
Ja, ich habe schon einen kleinen Motivationsschub bekommen, nachdem ich jetzt hier Samstag Strade Bianche geguckt habe. Für unser kleines Projekt Ende Oktober, falls es dann stattfindet. Und habe mich jetzt in die Vorbereitung begeben. Also,
ja, ich habe eher Angst, dass du absagst.
Ich bin ja auch kurz vorher nochmal im Trainingslager.
Ah ja?
Ja, Maciej macht, wenn es stattfindet, weiß man ja alles nicht, aber Maciej wird 40 jetzt bald und hat sich einen Biketrip gewünscht und wir fahren eine Woche nach Sizilien mit einem Crossern darum. Und das machen wir Anfang Oktober, also passt das ganz gut. Schon mal an die italienische Wärme anpassen.
Ja, beim Training bin ich noch nicht, aber ich mache jetzt erstmal Gewicht. Weil ich glaube, das kann ich auch nicht so gut gleichzeitig machen. Also ich mache jetzt erstmal ein paar Kilo runter und dann fange ich an zu trainieren.
Ja, krass. Ich wollte gerade fragen, welche Richtung du Kilos machst, aber hast dich für die richtige Richtung entschieden.
Ja. Ja, mehr geht ja nicht. Ich mache jetzt die Magerphase. Das ist auch ziemlich einfach. Wenn man nicht trainiert, kann man super abnehmen, finde ich.
Ja, ist es so. Aber da musst du ja wieder neue Sachen kaufen, oder? Du hast ja alles XXL bestellt gehabt jetzt.
Ja, so viel wird es jetzt nicht ausmachen. Aber nee, das wird schon auch alles passen.
Stau auf mit 73 Kilo am Start dann.
Nee, wenn es unter 90 wird, ist schon gut. Dann müsste es reichen. Zumindest mal für die Hälfte von der Truppe, mit der wir da am Start stehen. Die andere Hälfte, da steigt das Niveau jetzt auch gerade. Paul hat ja schon seine Vertragssportler da jetzt mit an den Start gestellt, um ihn zu unterstützen, weil er wusste, Basti, wir können ihm da höchstens in der ersten Rennhälfte eine Hilfe sein.
Ist hier auf dem ersten Kilometer
aber
vielleicht.
Ich habe auch noch jemanden, den ich mitbringe. Der ist vielleicht dann auch im Finale dabei. Wenn er gut gelaunt ist.
Ja, genau, bei dem hängt es echt von der Laune ab. Und von dem Abend zuvor auf jeden Fall auch.
Aber wenn er schlecht gelaunt ist, dann gewinnt er.
das kann gut passieren.
So wie ich den einschätze, wird der vorher auch noch ein bisschen trainieren gehen.
Ja, der ist auch, glaube ich, ganz gut im Training. Also
okay.
Der fährt schon regelmäßiger.
Ja, zu dem Rennen, wir kommen später nochmal genauer dazu, aber Strade Bianche war ja jetzt gerade gewesen, wir haben es alle mehr oder weniger gesehen. Ein Thema, was ich nochmal rauspicken wollte, weil es nicht so richtig was mit dem Rennen zu tun hat, es war so ein bisschen Colnago-Woche, die erste World Tour-Woche. Gaviria hat gewonnen.
Das habe ich aber auch gedacht.
Und Formolo wird Zweiter bei Strade Bianche. Auch hätte keiner mit gerechnet, also ich auf jeden Fall nicht. Formolo ist in keinem Medium gefallen, aber der hat sich ja scheinbar da was ausgerechnet. Der hat sich ganz gut vorbereitet.
Ja gut, jetzt den hat im Vorfeld keiner so auf dem Schirm, ne? Aber ich sag mal, in Form ist das schon jemand, der bei dem Rennen eine Rolle spielen kann. Dass er da jetzt Zweiter wird, hat jetzt, glaube ich, keiner so gesehen. Ich weiß nicht, wie er das, mit welchen Ambitionen er da wirklich am Start stand, aber ich habe es mir auch in dem Augenblick gedacht, als ich ihn da vorne gesehen habe. Ich denke so, ach, gibt's doch nicht, ey, jetzt nicht, dass der jetzt gleich hier noch mit dem Colnago, der Italiener, beim ersten italienischen World Tour Rennen oder beim ersten World Tour Rennen überhaupt in Italien das Ding abschießt.
Colnago mit Campagnolo, das ist echt noch die letzte Bastion. Und Chippo Fit. Einer der letzten Fahrer im World Tour Peloton mit Chippo Fitting. Der hat eine Offset-Stütze drin und den Sattelanschlag hinten.
Ja, und der sieht aber auch im Rad auch so aus, als wenn er nicht, als wenn er nicht so schnell ist, wie er es ist. Weißt du, also was ich meine von der Körpersprache. Würdest du nicht denken, dass er irgendwie annähernd explosiv ist, aber ist er ja.
War schon stabil.
Und der hat natürlich auch Trikot, was richtig Italian-like ist, mit ganz vielen Sponsoren drauf. So ganz, ganz viel passiert da auf dem Trikot und auf den Socken überall, was ja auch mal so ein bisschen Italian-Style ist bei den Teams. Ja.
Manche Leute funktionieren halt übrigens gesehen, auch so.
Also apropos Socken, ne? Es ist ja mittlerweile auch beim letzten World Tour-Team angekommen, dass man Aero-Socken fährt im Jahr 2020. Aber habt ihr gesehen, dass sich Bettiol im Finale die Socken runtergezogen hat? Ist euch jetzt auch gefallen?
Nee. Wegen der Kante?
Ja, genau. Der dachte, jetzt ist Rennen gelaufen, jetzt werde ich sicher Vierter, mache ich hier nochmal ein bisschen was für die Farbe. Nee, ich denke mal auch, weil es so ultra heiß war, ne? Dass dann irgendwann gesagt hat, so, ey, mir brennen die Füße, ich mach mal die Socken runter.
Krass.
Kennt man ja. Ja, was habt ihr sonst die ganzen Rennen, habt ihr es noch auf die Kette bekommen, wann was wo abgelaufen ist oder?
Nee, ich habe heute so ein bisschen geguckt, einerseits dieses Rennen, was da im Regen untergegangen ist in der Lombardei, da aber auch gar keine Ergebnisse geguckt. Was ich heute gesehen habe, es ist ja noch diese Tour de Aquitaine oder wie das heißt, was da in die Pyrenäen reingeht, was relativ gut besetzt ist und wo trotzdem irgendwie Bike Aid dabei ist.
Die sind aber in den letzten Jahren schon immer bei der Rundfahrt dabei gewesen, das war früher Route de Sud. Und,
ja, das ist die, Route de Sud.
Occitanie. Vor dem Podcast hier von Google vorlesen lassen.
Was ich heute im Speziellen aus der dritten Etappe mit einer Bergankunft, die Bernal gewinnt, mitgenommen habe, ist Platz Nummer 34. Christopher Froome mit 5 Minuten Rückstand.
Der ist von vorne gefahren auch, ne?
Das ist das erste halbwegs stabile Ergebnis jetzt, was ich mal sehen wollte. Das ist auf jeden Fall gut.
Und was ziehst du jetzt für Schlüsse raus?
Ja, dass er auf jeden Fall noch Radfahren kann.
Okay.
Auf der Etappe irgendwie mit Peresurt und so drin, ne? Nur dann 5 Minuten Rückstand zu kassieren, ist auf jeden Fall okay.
Meinst du, gibt das dem Team-Eigner-Chef, Manager von Israel Startup Nation jetzt ein gutes oder ein schlechtes Gefühl?
Mal so, also ja, nicht so richtig gutes auf jeden Fall. Aber ist, für mich ist jetzt erstmal so die Grundfrage geklärt, ob der überhaupt noch richtig Rad fahren kann.
Ich hätte noch ein Ergebnis, worüber ich reden will. Und zwar die Gesamtwertung, oder nicht die Gesamtwertung auch, aber Burgos, habt ihr das noch weiter verfolgt, nachdem wir von Rick hier ein paar Insights hatten?
Ja, ich habe nur so ein paar Memes gesehen, wie sich Leute darüber lustig machen, als Landa einfach von vorne am Berg fährt und Remco andauernd spielen will, aber keiner kann und will.
Rambo.
Diese Memes habe ich nur gesehen.
Rambo Evenepoel.
Der hat jetzt übrigens alle 3 Rundfahrten, die er dieses Jahr gefahren ist, hat gewonnen, oder?
Ja, genau. Algarve. Und was hat er noch gewonnen?
Argentinien,
genau.
Ja, und er hat ja auch einen guten Edelhelfer, ne?
Genau.
Das ist auch so krass, ey.
Und eigentlich, wenn man jetzt auch schon, denkt man so, boah, krass, der fährt ja jetzt als Neoprofi auf Rang 3 in der Gesamtwertung, aber der gewonnen hat, ist halt noch mal jünger. Das ist halt so krass mittlerweile, dass die Fahrer alle so, ich meine, Bernal, der gewinnt dann halt in Frankreich, mit Pogacar und wie sie alle heißen, da gibt es echt so viele, die erst Anfang 20 sind und jetzt ganz vorne mitfahren. Und wenn man sich jetzt nochmal so die Jahrgänge, die jetzt noch kommen aus den Junioren, die können auch alle irgendwie richtig schnell Radfahren. Ich weiß nicht, kann es mir immer noch nicht so genau erklären, woher das kommt.
Ich kann aber mittlerweile die Alten fast nicht mehr ernst nehmen. So, ich.
Ja, oder ich weiß nicht, wie fühlt man sich dann, ne?
Wenn ja.
So ein Lander. So, was denkt er sich so? Ey, jetzt fahren hier die Kinder an mir vorbei.
Scheiße. So. Ja, gut, musst du akzeptieren, ne? Ist ja nicht anders.
Ja, aber es ist brutal. Also, wenn man sich mal so Leistungswerte von teilweise Juniorenfahrern jetzt anguckt, das ist echt unglaublich teilweise. Und ich bin gespannt, was da jetzt noch kommen wird in den nächsten Jahren. Also, bleibt spannend.
Ja, witzig, dass das noch mal so einen Sprung macht, so völlig unerwartet auch. Jetzt hat man da ewig irgendwie, jetzt Doping weniger, jetzt hat man da ewig am Material getuned und an den Klamotten und Aero. Und jetzt kommen da auf einmal irgendwie genetisch
die Wattmonster
mutierte Jugendliche. Ja. Teenage Mutant Ninja Cyclists. Ja, witzig. Ich bin
gespannt. Ja, aber alles auch gerade so im Ausdauerbereich, ne? Irgendwie. Mhm. Die Sprinter sind jetzt noch nicht schneller.
Nee.
Die sind eigentlich alle, seit Cipollini, alle langsamer geworden. wenn man ihn fragt.
Der gewinnt noch.
Was könnt ihr mir von ihm Neues berichten? Ich habe den ja, ich bin ihm ja entfolgt.
Ich, leider Gottes, ich könnte tierisch viel berichten, glaube ich. Weil Cippo hat die absolute Instagram-Hochphase gerade. Der postet am Tag echt 3 Videos, wo er die Leute voll labert und so weiter. Aber ich kann es mir auch nicht geben. Und ich habe mal einen Italiener gefragt, den ich kenne, so, ey, ich meine, es ist ja alles auf Italienisch und ich ist mir auch zu blöd dann alles. Ich kannst du immer so die 50% verstehe ich und den Rest kriege ich nicht mit. Der meinte aber so, ah ja, nee, kein Gossip eigentlich bei Cippo, der macht nur gerade richtig viel PR für seine Radmarke und so weiter und ist da immer unterwegs und sponsert Leute und erzählt darum. Aber natürlich mit freiem Oberkörper und er hat richtig Spaß da, scheinbar gerade. Nach seiner kleinen depressiven Episode letztes Jahr.
Der alte Cippo. Wie alt ist er jetzt eigentlich mittlerweile? Hast du das im Kopf? Er ist schon über 50, oder?
67 geboren, doch.
53
Jahre.
1,89 Meter, 76 Kilo. Das ist klar, das stimmt nicht mehr.
Wo wir gerade bei alten Italienern sind. Paul, ich mache dir jetzt langsam schon den Überleitungsthronstreit, ich merke es, ne? Also,
ja, als Italiener. Du bist aber gerade in Höchstform, ja.
Ihr habt beim Podcast im Trick das Bianchi so schlecht geredet.
Ich habe das gar nicht schlecht geredet. Ich habe nur gesagt, Bianchi ist frei nächstes Jahr. Und dann hat Rick gesagt, aber darauf hat ja Roglic auch schon eine Vuelta gewonnen. Also da war eigentlich...
Ja, er hat ein bisschen den Schutz genommen. Und ihr beiden habt euch, glaube ich, so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass es so schlecht wäre. Also ich
habe mich
mal gefragt, wie gut oder schlecht das eigentlich ist. Weil das wird ja auch nirgendwo irgendwie besonders
gesagt,
ne?
Genau.
In irgendwelchen Tests, Magazine.
Ist eigentlich nie dabei,
Internetseiten. Ne? Oder?
Nö.
Aber... Ich habe tatsächlich jemanden in meinem Freundeskreis, der sich eins gekauft hat jetzt, weil der findet das immer noch so geil. Also die leben, glaube ich, noch so ein bisschen einfach dann so von dem Namen oder so, ne? Von dem.
Ich meine, wir können ja demnächst Maurice mal fragen.
Stimmt, der fährt's ja auch, ne? Der noch. Also
ja.
Jumbo Visma habe ich gehört, nächstes Jahr auf Cervelo.
Okay.
Und was die noch machen, das haben wir noch gar nicht angesprochen und jetzt. Pass mal auf, jetzt was von mir für News kommt, die machen ein Women's World Tour Team.
Ja, das habe ich auch schon gehört.
Das war gar nicht hier News, Junge. Also bist ja richtig, richtig vorne dran, ey.
Ja, wir haben noch nicht drüber geredet, also ich finde es schon krass.
Ja, aber ich finde, das ist so eine Frage der Zeit. Ich meine,
holen die Van Vleuten?
Ja, ich glaube schon,
die
oder?
Die wollen alle holen, alle. Marianne Vos, Van Vleuten, die wollen alle.
Marianne Vos hat ja schon unterschrieben.
Niederländerinnen in das Team holen, ja. Also es wird das Überteam wahrscheinlich werden. Aber ich finde es super interessant, weil das jetzt neben Track und Sunweb schon das dritte, oder gibt es noch eins? Movistar hat auch.
Ja, und Mitchell & Scott.
Mitchell & Scott, ja, okay. Ist jetzt nicht mein Fachgebiet. Aber.
Ja, da fährt die Annemiek von Vleuten, Mann, die Weltmeisterin. Kann man schon mal wissen.
Ja, ich war, die kenne ich, aber wo die jetzt fährt, keine Ahnung. Die fährt beim Weltmeister.
Ich glaube, die waren sogar das erste Team, das Frauen-World-Tour-Team gesponsert hat.
Ich glaube schon, ja.
Ja, es sind ja nur 8.
Und ich, ne? Einer von den Teammanagern hat mal die Aussage getroffen, dass das Women's World Tour Team ihm gerade den Arsch rettet, weil die eine Zeit lang erfolgreicher unterwegs waren als die Männer oder sehr viel erfolgreicher als die Männer, sagen wir mal so. Und die Sponsoren waren dann halt zufrieden. So, und die haben so ein bisschen die Last genommen, den Erfolgsdruck beim Männerteam. Und ich meine, natürlich macht es halt eigentlich immer Sinn, ne? So für Sponsoren, wenn es beides irgendwie abgedeckt wird und so. Ich bin mal gespannt. Also, wir hatten ja in der Folge mit Judith Arndt schon mal drüber gesprochen, so wie das sich entwickeln soll im Frauenradsport. So, woher soll das Geld kommen? Vielleicht ist das jetzt so, ja, dass dann so Budgets einfach bei den Männern halt weniger werden und sich so ein bisschen dann halt angleicht bei so Teams, die beides haben, so hybridmäßig.
Ich habe auch leider vergessen, dann Loran zu fragen, ob die bei Bora nicht auch solche, zumindest so Gedankenspiele haben. Geht ja auf jeden Fall mal in die Richtung. Sagen wir mal, Jumbo-Visma ist jetzt das erste von den drei Riesenteams, so, ne?
Aber ich glaube, die Teams, die sind so einen Schritt schon weiter auch in ihrer Entwicklung als Team.
Jumbo-Visma ist halt krass, ne? Mit dem, beziehungsweise ist es eigentlich das ist kein rein formuliertes U23-Team, oder? Es ist eigentlich also jetzt mal so von der Form her, ist es ein normales KT-Team?
Nee, ist ein Devo-Team, ist schon formuliert als Nachwuchsteam, ja.
Aber das ist aber nicht, du musst es nicht bei der UCI so angeben, oder doch?
Nee. Ja klar, also, hat eine KT-Lizenz, aber ist schon Fokus auf U23-Fahrer, ja.
Aber die könnten auch ältere Fahrer da, also ja. Lassen sie ja fahren, aber theoretisch auch so unter Vertrag nehmen. Ja, genau. Und diese ganze Maschinerie mit dem, dass sie eigentlich noch ein Team da drunter haben, was schon professionell Rennen fahren kann, jetzt noch ein Frauenteam und der ganze Stuff und der ganze Fuhrpark und so weiter, ist schon massiv. Beeindruckend.
Ja, ist krass.
Ja, ich.
Es sind ja teilweise auch die gleichen Leute jetzt bei Jumbo Visma, die vorher halt bei Sunweb waren, ne? Und dann wahrscheinlich auch viel so an Strukturen mitgebracht haben und jetzt da eingeführt haben.
Ja, ich bin gespannt. Also, ich habe ja schon gesagt, wenn er das nächste Mal hier in Köln ist, hätte ich gern Baller mal hier im Podcast mal so als richtigen Gast. Dass er uns da mal so ein bisschen die Erfahrungen der letzten und der letzten Monate und der ersten Rennen jetzt auch im Team Wismar Academy erzählt. Das wichtigste U23-Rennen ist abgesagt, habe ich gehört.
Ah ja, wo wir gerade von Absagen reden. Eigentlich wollten wir auch nochmal was auch nicht so geil ist ansprechen. Die Lavinier wurde abgesagt. Ist tragisch, aber betrifft jetzt ja nicht so viele von uns. Was uns aber irgendwie dann schon mehr betrifft, ist natürlich Absage von Sebnitz. Und Staufi,
das ist jetzt meine Laune,
wie ist
das
so
ist
die
meine
Lage?
Laune jetzt zu gut.
Ja, Staufi ist ein bisschen
zu gut, um darüber
näher
zu
dran
sprechen.
Noch.
Habt ihr gelesen, Richie Port zu Ineos, ne? Das,
oha.
Ja. Habt ihr gelesen oder nicht?
Nee, habe ich
ja,
nicht hab
gelesen. Ja,
habe ich gelesen. Back to the Roots.
Aufgenommen haben. Ja, also nicht zu Israel, ne? Mhm. Was man so vermutet hat.
Back to the other Roots.
Ja, finde ich einen interessanten Move. Bin ich gespannt, was wir damit machen. Ich hätte einen geil gefunden mit Chris Froome zusammen, aber gut.
Ja. Gut, er ist auf jeden Fall jetzt, es ist ja, das Statement ist ja, okay, als Captain taugen wir nichts.
Nee, aber ey, die haben es bestimmt auch deswegen geholt, um ihn Froome wegzunehmen. Ist eine Variante, oder nicht?
So Bayern-München-Transfertaktik.
Nee, die Bayern sagen ja auch immer, die nehmen keine Spieler von anderen Mannschaften weg, um die zu schwächen, sondern also ich habe letztes Mal auch gesagt, so was ich eh denke, dass wir früher im Kleinen reden und der wird dann gut fahren. Und ich glaube, vielleicht nehmen sie ihnen einfach die Fahrer weg. Weil Israel hat jetzt auch nicht eine unendlich große Geldbörse, wie vielleicht Ineos. Da bin ich mal gespannt, was da noch so passiert auf dem Transfermarkt.
Geldbörse von Israel bin ich aber auch noch gespannt, was da noch kommt.
Ja. Aber ob die so viel größer ist als die von Ineos, weiß ich nicht.
Ja.
Oder ob die überhaupt in die Region geht.
Nachdem wir jetzt am Wochenende endlich mal wieder World Tour Radsport schauen konnten und alle ganz aufgeregt waren, haben wir uns gedacht, wir holen uns mal jemanden dazu, der hautnah dabei war und leider nicht ganz ins Ziel gefahren ist, beziehungsweise muss er mir das jetzt nochmal genau erzählen, denn das ist kein ist keine Schande, es sind nur 25%, glaube ich, vom Starterfeld angekommen da, beziehungsweise im Timelimit gewesen, da waren noch 5 Leute, die außerhalb vom Timelimit waren, aber unter diesen waren nicht Philipp Walsleben. Hallo zum zweiten Mal im Besenwagen.
Hallo, guten Abend.
Ja, Philipp, erzähl, wo hat sich aufgestellt?
Zum ersten Mal hat es mich aufgestellt nach 50 Kilometern auf dem dritten Gravel-Sektor. Da hatte ich einen Platten hinten. Da kann man aber noch relativ gut zurückkommen, weil dann relativ, seichter Asphaltanstieg folgt. Aber dann hat es mich eigentlich in der Hitze auf diesem Anstieg aufgestellt. Und dann hatte ich eigentlich noch einen ganz guten Moment, aber habe irgendwie ein paar Mal zu viel eine Flasche verpasst. Und dann bin ich auch noch durchs Ziel gefahren, aber viel zu früh.
Okay. Ja, wir fangen mal ein bisschen weiter von vorne an. Philipp war bei Alpecin Fenix im Einsatz als Helfer des Mitfavoriten Mathieu van der Poel. Und dem ist es auch nicht ganz so gut ergangen, defekttechnisch etc. Erzähl, wie, jetzt kannst du mal ein bisschen ausführlicher erzählen, wie ist es bei euch in der Mannschaft gelaufen?
Ja, wir hatten, glaube ich, insgesamt 8 Platten. Ich glaube aber, dass wir damit ungefähr im Mittelfeld sind, was so die Anzahl Platten pro Team betrifft. Aber ich habe keinen genauen Überblick. Auf jeden Fall, als ich einen Platten hatte, war hinten richtig was los. Da waren ganz viele, die langsamer geworden sind und auf Autos gewartet haben. Und Mathieu hatte, glaube ich, dann ja eher gegen Ende, quasi zum Anfang vom Finale, Probleme. Hat dann ein Hinterrad oder weiß ich gar nicht, ein Laufrad von einem Teamkollegen bekommen. Aber da war der Zug wohl irgendwie schon abgefahren.
Also wäre auch gar nicht in Lage gewesen, ohne den Platten wirklich mitzufahren. Also die Beine hätte er nicht gehabt.
Ich habe ihn nicht gefragt eigentlich, aber ich glaube nicht. Also kann gut sein, dass er die Beine nicht hatte, weil gut, dann kommt man auch nochmal hin, wenn es unbedingt sein muss und bezahlt aber dann erst später. Aber auch das hat ja nicht geklappt.
Ja, Jungs, wo habt ihr das geguckt? Habt ihr es geguckt?
Ich konnte es nicht gucken, wo ich im Auto unterwegs war und der Eurosport-Player nicht funktioniert hat.
Richtig, richtig gut. Ich habe mich auch richtig gefreut.
Ja, das war richtig, richtig, richtig abgefuckt. Dann habe ich irgendwie so einen Stream gefunden, der aber auch nicht wirklich funktioniert hat. Und da hast du immer nur raten können, welche Fahrer das waren, weil der so schlecht war. Da habe ich Wout auch zuerst gar nicht erkannt. Irgendwie sah der dünner aus und saß anders auf dem Rad, aber war dann ja wohl doch. Sonst habe ich es leider nicht so richtig verfolgt.
Der Eurosport Player App hat anscheinend nicht funktioniert. Im Browser konnte man es gucken. Ich habe immer mal wieder so ein bisschen gesehen, aber auch nicht durchgehend. Ich will mir das ganze Rennen jetzt nochmal angucken, in Ruhe. Aber das Finale habe ich so ein bisschen gesehen. Und nochmal die Zusammenfassung davon. War auf jeden Fall mega, mega spannend, ne, fand ich. Und einfach krass zu sehen, irgendwie, obwohl vorher noch keine Rennen waren. Es sah so aus, zumindest. Paul hat es gerade angesprochen, dass jeder Fahrer irgendwie in Topform ist. Wenn man auch die Bilder sich von dem Rennen jetzt nochmal anguckt, alle mega austrainiert, mega fit. Das Rennen war super hart, allein schon durch die Hitze. Ich weiß nicht, wie das vom Atmen her war mit dem Staub, Philipp. Das sah auf jeden Fall nicht so gesund aus. Aber die Hitze war natürlich auch noch dann maßgeblich, denke ich mal, was die Schwierigkeit anbelangt hat. Also irgendwie 39 Grad sind bei den Fahrern so im Durchschnitt auf den Fahrradcomputern angezeigt worden. Ich weiß nicht gefühlt, wie die Temperatur da vor Ort war, aber ich stelle es mir ziemlich, ziemlich heiß vor auf jeden Fall.
Ja, irgendwie war es so heiß, dass ich es gar nicht mehr gemerkt habe. Heiß und staubig. Ich habe nur gemerkt, dass es mir schlecht ging bei absoluten Babywatt. Ich habe auch im Nachhinein nochmal geschaut, wo ich gedachte, dass ich Anschlag gefahren wäre. Und da steht absolut nichts auf dem Wattmesser quasi, also sehr wenig. Ja, die Hitze war, glaube ich, eine der größten Probleme. Ich hatte auch, wo ich zu kämpfen hatte und dachte, warum geht's dir jetzt schon schlecht, habe ich dann auch einige Leute um mich rum gesehen, denen es auch noch schlechter ging. Da war ich ein bisschen beruhigt, aber auf jeden Fall sind vor allem durch die Hitze komische Sachen passiert und einige Körper irgendwie früher hochgegangen als erwartet.
Ja, völlig normal.
Ich glaube, bei so Temperaturen, da kannst du auch schon mal pauschal irgendwie 20%, die am Start stehen, einfach sind nicht leistungsfähig, oder? Also ich hatte auch immer ab 30 Grad war es bei mir eigentlich schon, immer extrem hohen Puls, kam gar nicht zurecht mit der Hitze. Das hat sich manchmal nach so ein paar Tagen, hat sich das gelegt, aber wenn das jetzt so von heute auf morgen so heiß war oder man ist zu einem Rennen angereist, wo es halt einen Temperaturunterschied gab, einen hohen, ging bei mir auch gar nichts. Also das ist, manche können das, ne? Ist genauso wie mit das Gegenteil, irgendwie bei Kälte und Regen können auch einige gar nicht, aber bei Hitze ist es, glaube ich, schon fast noch mehr.
Ja, aber ich, ja, wollte ich auch gerade sagen, dass genau in die andere Richtung das Gleiche passiert, aber ich glaube auch, dass so ein bisschen die Leistungsfähigkeit eine Rolle spielt, ne? Dass du weniger du halt an der Limit gehen musst, selbst bei solchen Temperaturen, desto mehr Reserven hast du. Und ich meine, Jakob Fuglsang hat ja auch gesagt, dass er eine Attacke gefahren hat, danach war der komplett im Arsch. Mhm. Ist natürlich danach trotzdem ein gutes Rennen gefahren, aber die meisten hatten halt nur einen Schuss, so wie auch Schachmann. Aber Wout hatte halt mehrere, oder bei denen, die er feuern musste oder halt wo er hinterhergegangen ist, war für ihn halt noch nicht das Limit. Und das hat er immer gesehen, wer ist wirklich momentan richtig gut drauf. Also abgesehen von den Platten, jetzt im Alaphilipp hat er, glaube ich, 4 oder 5 Platten. Jetzt habe ich irgendwie auch 6 gelesen, keine Ahnung, wie viele es letztendlich waren. Aber das war dann wirklich schon so voll auf Stärke, ne, am Ende.
Ja, jetzt mal abgesehen davon, dass man das Schachmann gegönnt hätte, natürlich da am Schluss. Wie geil ist das für Van Aert, das Rennen zu gewinnen, dass er da, ich glaube, im ersten Jahr Zweiter wird, im letzten Jahr Dritter.
Zweimal Dritter.
War er zweimal Dritter, echt? Mhm. Naja, okay. Und dann jetzt halt alleine in diese letzte Steigung reinfährt und das Ding jetzt holt. Und diesmal hat er es wahrscheinlich dann vorher schon gewusst, dass er dann nicht absteigen muss. Vielleicht, das habe ich nicht so gefragt. Denkt er sich das jetzt? Fährt er da jetzt rein und denkt, shit, wenn ich da jetzt wieder einen Krampf kriege? Aber ich glaube, der hat sich gut genug gefühlt.
Ich habe das heute gesehen, die letzten Meter, und dachte, er ist bestimmt grau, aber er fährt auch sehr vorsichtig wirklich in den letzten Anstiegen.
Ja, ja.
Mir kam so vor, als hätte er irgendwie ein bisschen Reserve gelassen für oben, falls er doch
Er hat dann auch direkt ein paar Mal sich umgeguckt.
Ja, ja, genau. Aber das ist auf jeden Fall, da kann man auch sagen, dass man irgendwie das Rennen beherrscht, ne? Wenn man da Dritter und Erster wird.
Richtig geil, auf jeden Fall.
Einfach so souverän. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt einen Defekt hatte, aber er hatte auf jeden Fall alles unter Kontrolle. So sah es auf jeden Fall aus.
Ja. Interessanterweise fahren die auch das gleiche Material wie ihr, ne, was die Reifen angeht. Das ist dann ja auch so, meistens kann man ja so viele Platten dann so auf eine Marke zurückführen, aber das passt ja in dem Fall auf jeden Fall nicht. Aber auch das Alaphilippe, dass so viele Platten hat, das ist halt schon echt ungewöhnlich viel, würde ich sagen. Also vor allem auch so ein routiniertes Team mit routinierten Sponsoren im Hintergrund ist das schon echt viel. Und da kann ja auch Radfahren. Keine Ahnung, ob man irgendwie noch so im Nachhinein was mitbekommt, woran es gelegen hat, ob irgendwie Prototypen gefahren wurden. Aber es war schon arg viel.
Ja, das ist auch auf jeden Fall auffällig gewesen. Es waren extrem viele Defekte. Mit allen Fahrern, mit denen ich jetzt noch Kontakt hatte nach dem Rennen, hat auch jeder mindestens einen Platten gehabt. Waren relativ viele Stürze wohl auch. Aber das mit den Platten, das war schon echt krass. Also ich habe jetzt keine Rennerinnerung, bei dem es schon mal so viele Defekte gab. Das war ja auch sonst bei dem Rennen nicht so, ne? Ich glaube schon, dass jetzt die Trockenheit der Straßen nochmal dazu beigetragen haben. Wenn es im Frühjahr gefahren wird, dann ist ja auch oft mal nass oder zumindest mal sind die Wege nicht ganz so hart wie jetzt im August, sind die halt komplett ausgetrocknet, ne? Das heißt irgendwie der Schotter, der da drauf liegt, der versinkt auch nicht, wenn du drüber fährst, ne? Mhm. Der ist einfach auch auf den Wegen drauf. Und keine Ahnung, ich hab mich auch gefragt, so hat jetzt jemand, normalerweise sagt man ja, jemand, der richtig gut drauf ist und die ganze Zeit im Rennen konzentriert bleiben kann und so, der fährt tendenziell weniger platt. Aber ich habe mich gefragt, wie es bei dem Rennen jetzt geht, bei der Masse von Defekten. Ne? Eigentlich ist es eher so, ja, Glück gehabt oder nicht. Weil wie du sagst, das Material war jetzt zum Beispiel bei Philipp und Van Aert das Gleiche. Aber der eine fährt halt öfter platt und der andere fast gar nicht. Also woran hat die gelegen? Ne? Also,
ja, genau. Also
das ist, glaube ich, einfach echt Glück.
Wahrscheinlich, ich weiß nicht genau. Also einerseits hatte ich natürlich nur einmal Platten und Wout nullmal. Also der Unterschied ist irgendwie nur eins. ich weiß aber, dass er schon ein bisschen mehr Luftdruck gefahren ist als wir. Das habe ich mal kurz erfüllt bei der Einschreibung. Ich bin mir aber nicht sicher, dass mein Reifen durchgeschlagen hat. Ich glaube eher, der war aufgeschlitzt. Zum Thema kaputt sein und dann platt fahren. Bei mir war das in erster Position vom Feld. Also da war ich, und da hatte ich volle Kontrolle und habe jedes Loch gesehen und jeden Stein und hat mich auch selber überrascht. Also irgendwie war es wirklich komisch und ich weiß noch nicht genau, woran es liegt. Aber es ist auf jeden Fall an der Grenze zum, also es ist glaube ich fast nicht mehr episch, sondern ein Stück überepisch, sodass es keinen Spaß mehr macht.
Okay. Ja, aber ja gut, das kann man ja in jede Richtung. Ne? Also ich würde dann fast sagen, ich würde mich fast lieber in der 40-Grad-Hölle nach Siena schleppen, als, keine Ahnung, World Day Tap über 0 Grad und Schneeregen zu fahren in den Pyrenäen. Also ich glaube, das ist dann so, das ist, ja, so das angenehme Extrem, was natürlich auf jeden Fall auch gefährlich ist so für die Gesundheit. Aber es ist natürlich jetzt krasses Wetterspektakel. Ne? Ich meine, heute waren die in der Toskana unterwegs, nicht in der Toskana, in Lombardei, und da hat es halt geschifft ohne Ende. Und das innerhalb von so einem Tag einfach so, oder zwei Tagen so Wetterextreme.
Super krasse Fotos heute da. Ey.
Ja, ja. Auf jeden Fall keine, auf jeden Fall keine TV-Bilder. aber du hattest mir erzählt, dass ihr auch Probleme hattet mit Trinken und so. Dass es wohl auch problematisch war, halt durch die, durch den Staub, dass man einfach nichts gesehen hat und ja.
Ja, das ist so heiß war. Irgendwie, weil eigentlich sind ja Klassiker ganz oft im Frühjahr und da braucht man irgendwie gar nicht so viel trinken. Und man merkt es erstmal, wenn man dann bei 40 Grad fährt, ja, wie wichtig es wirklich ist und wie groß der Unterschied ist, weil eigentlich ist Strada auch kein Rennen, wo Trinken ein großes Problem ist im März. Aber jetzt war es wirklich ja, mega wichtig. Und da, also ich habe ein paar Mal jemanden übersehen im Staub oder derjenige Verpfleger, ich weiß nicht, wie man die auf Deutsch nennt, derjenige Pfleger war gerade dabei, ein Hinterrad zu wechseln von einem Teamkollegen von mir und konnte dann keine Flaschen angeben. Und so ist es bei mir ein paar Mal schief gegangen. Ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Unterschied irgendwie gegenüber Klassikern im März oder April.
Ja, wenn du da nichts trinkst, ist der Stecker raus.
Ja, also da echt schon jede verpasste Flasche, merkst du dann richtig, glaube ich.
Vor allem.
Ja, du kommst ja auch, also du kommst ja bei dem Rennen auch nicht irgendwie hinten an den Wagen dran.
Ja, da war
ist
ich
ja alles
mal.
So verteilt, ne? Ja, ganz am Anfang.
Aber das
ja,
hat aber auch nicht so richtig, da hatte ich auch immer vor allem Wasserflaschen bekommen. Aber man haut sich da schon lieber ein Sportgetränk rein, was ein bisschen noch Energie hat und vor allem noch ein bisschen mehr Mineralien.
Bei der Hitze hast du ja auch keinen Bock zu essen dann.
Ja, genau, du hast ja auch überhaupt keine Zeit, du hast ja für nichts Zeit. Da, also pinkeln muss man eh nicht, wenn es 40 Grad sind, aber ist schon ein mega anstrengendes Rennen, ja.
Richtiger Fun.
Ja, auf jeden Fall. Also das Romantische von Strade ist für mich gerade irgendwie weg. Aber ich habe ja noch ein halbes Jahr bis zur nächsten Austragung.
Ja, Andi, wir machen uns da einen richtigen Romantikausflug dann demnächst.
Ja, ich bei mir ist genau andersrum. Also ich habe jetzt eigentlich richtig Bock, das Ding
ja, ich
zu fahren.
Auch. Ja, Paul, ich habe ja erst die Woche erfahren, dass sich Paul schon ein paar Helfer eingekauft hat auch. Zusätzlich,
ja, ich
zusätzlich zu Andi.
Ja, du kannst nicht, ich wollte dich ja mitnehmen, aber du musst ja Geld verdienen.
Du warst ja nur da, um das jetzt auszukundschaften.
Mhm.
Dass wenigstens ein Berliner das Ding noch abschießt dieses Jahr.
Hast du wirklich Teamkollegen besorgt,
Paul? Ja, also.
Ich sag, das ist Fossi.
Ja, nee, sein Bruder kommt mit und Albert.
Genau.
Ja, ich habe auch noch eine Begleitung aufgetan.
Dich oder was? Nicht selbst?
Nee. Gerald fährt auch mit.
Geil.
Ah, nee, hör auf. Aber hast du mir gesagt, dass wir das Große fahren?
Wie groß?
Ja, das Lange, oder dass man sich da anmelden muss? Da kann man nicht einfach hinfahren.
Ja, doch. Ja, so lang ist es jetzt auch nicht, ne?
Wir müssen aber bald einen Teambus organisieren.
Auf jeden Fall.
Gary von Gerven fragen, der hat bestimmt noch den Müllrambus, den er vermietet.
Gary von Gerven.
Ich hätte noch eine Frage an Philipp jetzt zu dem Rennen. Wie seid ihr? Ihr seid schon mit dem Ziel, das Rennen zu gewinnen, an den Start gegangen, oder? Oder wusste Mathieu, dass er nicht so top fit ist? Ich meine, bei ihm reichen wahrscheinlich auch 90%, aber eigentlich sollte es ja schon das Ziel gewesen sein, oder?
Ja, das bei ihm und mit ihm immer das Ziel, auf jeden Fall. Ich habe jetzt, wir waren so 3-4 Tage vorher da. Da habe ich nicht unbedingt mega Mathieu van der Poel Sachen gesehen, muss ich sagen, also leistungsmäßig. Aber ich dachte mir schon immer, dass von diesen italienischen Rennen, ich glaube, sowas wie Sanremo liegt ihm dann besser. Weil irgendwie gibt es bei Strade ja doch ein paar mehr Höhenmeter. Klar, ist es auch irgendwie vom Mountainbike gewohnt. Also wie gesagt, der Sieg ist immer das Ziel. Aber ich glaube, er war für mich, glaube ich, nicht der mega Top-Favorit. Aber man rechnet bei ihm auch immer mit einer Überraschung.
Hast du denn
immer schwer zu sagen.
Hast du denn mitbekommen, wie er jetzt die Zeit ohne Rennen überstanden hat, beziehungsweise trainiert hat? Weil von ihm hat man nicht so richtig was mitbekommen. Von vielen hat man ja was gesehen. Und jetzt sieht man halt auch, ich meine, Wout van Aert hat auf jeden Fall mal stabil gearbeitet. Also gibt es ja so Leute wie ihn und Schachmann, die jetzt rauskommen und auf jeden Fall eine Schippe draufgelegt haben. Hast du mitbekommen, wie er aufgestellt war, jetzt mal so mental?
Ja, er ist natürlich jemand, der von einer Competition lebt und vom Nervenkitzel. Und von den, ja, doch eher kurzfristigen Zielen.
Das dachte ich mir.
Die waren natürlich, genau, die waren natürlich nicht da. Trotzdem hat er aber schon professionell gearbeitet und wir waren ja im Juni schon Sanremo anschauen und auch Strade anschauen und im Höhentrainingslager noch und da war er auch immer gut drauf. Er ist auch mega dünn jetzt, finde ich. Also Rückstand hat er da, glaube ich, nicht. Das ist eher so eine kurzfristige Formsache. Vielleicht wollte er auch nochmal, also ich weiß, dass er nochmal vor Strade die Sanremo-Kilometer reinbekommen wollte.
Okay.
Ja, ist ja, jetzt schon,
ist ja jetzt schon am Wochenende. Ich habe das auch schon richtig. Wieder erst diese Woche so richtig realisiert, dass jetzt ja gleich schon mal an Sanremo ist. Wie geil. Mhm. Und fährst du da auch wieder hin? Ja, ne?
Nee, ich fahre jetzt in Tschechien, Czech Cycling Tour. Mhm. Und danach Lombardei-Rundfahrt. Sanremo ist mir zu lang.
Okay.
Ja, Philipp trainiert nicht gerne mehr als 4 Stunden und dann macht Sanremo wenig Sinn.
Da können wir jetzt ja, hier haben wir jetzt ja direkt beide Beteiligten sitzen. Wie bist du denn selber durch die rennfreie Zeit gekommen? Also wenn ich Paul angerufen habe, dann ist er rangegangen, Fahrtwind bei 60 km/h und er hat mit dir Rollertraining gemacht.
Ja gut, das war aber jetzt auch nur die letzten 1,5 Wochen so, ne? Und nicht die letzten Monate.
Ja, und auch nur 53 km/h.
Und auch nur 53, genau.
Ja, da fährt die alte Italienerin nicht. Ich habe mich schon, glaube ich, ein bisschen weiterentwickelt auf bestimmten Stücken, obwohl ich, ja, wie jedem Fahrer ist es mir auch mal schwer gefallen. Ich habe dann aber irgendwann auf einfach Abarbeiten umgeschaltet. Das hat dann schon relativ gut geklappt, glaube ich. Ich bin ja auch irgendwie immer noch in der Umstellung vom Crossfahrer zum Straßenfahrer und habe jetzt, glaube ich, langsam, ich werde jetzt 33, kriege ich langsam die Straßenfahrerumfänge hin und finde so, also früher war 4 Stunden lange Einheit für mich. Und jetzt sind so 6 Stunden lange Einheit und 5 Stunden schon fast normal. Aber das war eigentlich der größte Arbeitspunkt überhaupt vom nicht nur diesen Sommer, sondern auch in den letzten Jahren. Und es hat jetzt, glaube ich, schon relativ gut geklappt. Jedenfalls ist jetzt, also kommen mir 5 Stunden nicht mehr so vor wie 3 Wochen.
Okay, also war das gar kein Witz gerade mit Sanremo, ist jetzt so lang?
Ja, es ist mir erstens, verstehe ich nicht genau, warum man die ersten 3 Stunden mit 170 Watt da rumfährt und dann sich hinten raus prügelt.
Es sind ja keine 170, also ist ja schon ein bisschen schneller, aber...
Ich habe also letztes Jahr immer 170 gehört.
Ja, ich weiß nicht, also ich bin noch nie 170 Watt gefahren, einfach nur so.
Ja, aber früher die Räder und so.
Ja, das sind wir halt langsamer gefahren. Also das ist ja, sind wir halt einfach langsamer gefahren. Nee, aber also Sanremo muss man, also verstehe ich nicht, dass, also ich finde gut, dass du dieses Jahr nicht fährst, weil das würde auf jeden Fall alles versauen, das ist so wie Strade Bianca jetzt, weil ich meine, jetzt ist nicht der Originalkurs bei Sanremo. Aber das muss man schon mal gefahren sein, ist einfach ein geiles Rennen. Also.
Ja, vielleicht ist es auch besser, wenn ich mal fahre, aber bisher habe ich damit nicht so große Emotionen, obwohl es am Fernseher schon geil ist.
Aber ich muss natürlich da irgendwie auch Philipp ein bisschen schützen. Also hier bei uns dauerhaft 5 und 6 Stunden zu fahren, ist auf jeden Fall auch mehr Mentaltraining als physisches Training.
Kann ich nachvollziehen.
Ja, warum hast du gerade gesagt, das würde jetzt nicht so gut passen, wenn er jetzt Sanremo fahren würde?
Ja, das hat er einfach nur so gesagt. Natürlich würde es gut passen.
Ja, ich wollte gerade sagen, inzwischen kennt Paul mich.
Also ich glaube auch, dass Philipp wird da nicht um Sieg mitfahren, aber ich glaube, dass Philipp im Finale auf jeden Fall bei Mathieu wäre, bin ich mir ziemlich sicher. Aber gut, das entscheidet halt die Teamleitung. Ne?
Nee, weil, als du es gerade gesagt hast, wird jetzt nicht so gut passen. Ich habe irgendwann mal so ein Zitat gelesen von einem Trainer und der meinte, ein Wettkampf bringt jeden guten Trainingsplan durcheinander. Und ich glaube auch deswegen sind jetzt viele auch auf einem so hohen Niveau schon aus dieser Zeit rausgekommen, weil man hat es in den letzten Jahren auch irgendwie immer mehr beobachten können, dass gerade so die Gesamtwertungsfahrer bei den großen Rundfahrten immer weniger Renntage in der Vorbereitung haben und dann auch Teams das jetzt auch schon jetzt für die Eintagesrennen und so ausprobiert haben. Und ich glaube, man fährt tendenziell schon weniger Rennen in der Vorbereitung als noch vor ein paar Jahren. Und ich glaube mal, je nachdem wie viel oder woran man arbeiten will, braucht man ja auch mal eine gewisse Zeit. Und ich glaube, wenn man jetzt so wirklich die letzten Wochen, Monate so konsequent, wenn man das geschafft hat, mental trainieren konnte, kann man vielleicht jetzt nochmal auf auch einem ganz anderen Niveau rauskommen, als man vielleicht jetzt mit einem normalen Saisonverlauf gewesen wäre. Was sagst du dazu als Trainer?
Ja, keine Ahnung, ich gebe dir da auf jeden Fall recht, was die Rundfahrer angeht. Also was jetzt ein Tagesrennen betrifft oder auch kürze Rundfahrten, weiß ich gar nicht. Also ich finde es halt schon schwierig, ein Training so hart zu gestalten, dass du quasi diese Rennenhärte, ne, die du auch gerade so bei ein Tagesrennen hast, halt nicht die Zeit, dich einzurollen, wirklich reinbekommst. Da musst du schon extreme Umfänge fahren. Und um die fahren zu können und auch Intensitäten, muss der Sportler halt einfach in der Lage sein, ne, dass auch mental zu verkraften. Ich glaube, da ist dann eher so die Hürde und ich finde, das hast du jetzt aber auch bei Strade auch ein bisschen gesehen. Es haben ja alle gut trainiert, aber du merkst, glaube ich, jetzt schon, wer noch einen Ticken härter trainiert hat. Also das siehst du auch allgemein so bei Bora Hansgrohe zum Beispiel. Und ich glaube, das macht nochmal einen Unterschied. So bei den Rundfahrten, es wird sich, glaube ich, schon auszahlen, dass jetzt die Rundfahrer mehr Zeit hatten, sich vorzubereiten und konsequent an Schwächen arbeiten konnten oder an Stärken. Also wieder ein Tagesrennen, ich glaube, das ist halt extrem hart, da wirklich rein über Training diese Wettkampfhärte und diese Intensität in die Muskeln zu bekommen, ohne dass du Radrennen hast. Ich meine, du siehst ja auch bei den Frühjahrsklassikern, das dauert ja für einige immer so ein Teil, so ein bisschen, bis die wirklich ins Rollen kommen. Ich glaube, das wird jetzt auch nicht unbedingt viel anders sein und wie gerade schon gesagt, Leute wie so Wout oder auch Bora, die haben sich, glaube ich, auch richtig gut die Karten gelegt im Training. Und das siehst du halt jetzt auch direkt.
Dazu kann man mal sagen, dass Gregor Mühlberger Elfter wird. Das ist auch eigentlich ein brutales Resultat dann noch als Helfer.
Ja.
Es sind, ich habe es schon mal gesagt, nur 42 Leute im Zeitlimit ins Ziel gekommen, 50 Leute überhaupt. Der Rest did not finish. Und bei den Frauen sieht es genauso aus. Ich weiß nicht, da sind wahrscheinlich ein paar weniger gestartet, aber da sind auch nur 45 Leute im Zeitlimit und noch ein paar mehr reingefahren. Da wird Lisa Brennauer Achte. Das ist, glaube ich, auch ein richtig sportliches Rennen gewesen. Und auch ein sehr beachtliches Resultat. Liane Lippert, die ja sonst so von den deutschen Ladies immer relativ weit vorne bei den schweren Rennen rumstrahlt, wird da nur 16. Was heißt nur? Auch erstmal
die Führung verteidigt, ne?
World
Tour. Oder Pro Tour. Heißt World Tour, Pro Tour?
Women's World Tour, ja.
Und da ist jetzt auch erstmal wieder natürlich gucken, ne, wer ist wie aus der Pause rausgekommen. Natürlich Annemiek, wer hätte es anders gedacht? Wieder eine Klasse für sich, aber jetzt auch nicht den Mega-Abstand rausgefahren. Glaube.
Aber hast du gesehen, wie sie den Sieg eingefahren hat?
Nee, das war nämlich exakt, als ich im Standesamt saß. Ich habe vorher ein bisschen geguckt, Frauenrennen, und als ich dann raus war, habe ich so alle 15, 20 Minuten ins Männerrennen reingeguckt, habe tatsächlich auch, glaube ich, die wichtigsten Momente mitbekommen, als Schachmann angegriffen hat, als dann Wout nochmal drüber gegangen ist und so weiter. Aber
bei den Frauen war es so, dass ich glaube, relativ früh setzt sich eine Gruppe ab, wo dann auch die zweite und die Drittplatzierte drin waren, glaube ich.
Ja, sie ist dahin gebridged.
Und Annemiek, ne? Genau, sie fährt hin, fährt vorbei und fährt dann zu den Führenden. Die zweite wird, ich kenne den Namen jetzt eher, ich glaube, Lee Thomas. Okay.
Also Lee Thomas ist Dritte.
Ah, Lee Thomas ist Dritte, genau. Ja, genau. Und fährt dann halt weiter und fährt zu den Führenden hin. Also schon wieder so ein krasses Rennen einfach. Also die hat auf jeden Fall auch richtig trainiert und die hat man ja auch gesehen so auf, ich glaube Instagram auf viel, die hat ja auch echt ein richtiges Programm abgespult, ne? Also die hat sich es auch richtig gegeben in der Pause. Mhm. Umfänge gefahren, wie sie normalerweise im Männerbereich gefahren werden.
Ja, die war auch mit Mitchell und Scott im Trainingslager, also im Frühjahr, ne?
Ja, genau, im Frühjahr, ja. Also die hat schon krass durchgezogen. Ich glaube, die hat wahrscheinlich einfach nochmal ein Drittel mehr gemacht als der Rest im Frauenfeld.
Wer auch am Start war, war hier unsere Kölner Kollegin Lynn Teutenberg. Die habe ich heute nochmal kurz versucht zu kontaktieren. Die hat das, wollte ich mir da auch nochmal eine Sprachnachricht zum Rennen reinziehen. Sie ist leider auch nicht ins Ziel gekommen. Aber ja, Lynn, wenn du das jetzt hier vielleicht noch mitkriegst, dann kannst du nochmal eine Rückmeldung geben. Auf jeden Fall, würde mich mal interessieren.
Also um es zusammenzufassen, es war heiß und staubig und hart. Also man hat schon gemerkt, dass jetzt viele lange kein Rennen mehr gefahren sind. Es war mega nervös im Feld und viele haben gedrängelt und so. Und die Hitze war echt unmenschlich. Also im März machen sie immer um 8 Uhr Start und jetzt bei der Mega-Hitze bei über 40 Grad ist dann um 12 Uhr schön in der Mittagssonne Start. Das war echt hart und ja, es ging von Anfang an ziemlich zur Sache, ist immer schnell auseinandergeflogen. Ich persönlich habe mich nicht so gut gefühlt, aber am Ende konnten wir mit dem Team im 8. Platz von Lisa, glaube ich, ein ganz gutes Ergebnis erzielen und waren da zufrieden mit. Genau, aber war auf jeden Fall cool, sowas mal miterlebt zu haben. Es war das erste Mal, dass ich gerade gefahren bin und bleibt hoffentlich nicht das letzte Mal.
Was ist denn, hast du schon noch ein Saisonhighlight für dich formuliert oder wird jetzt komplett durchgezogen? Wie ist eure Planung und wie ist deine Planung da?
Also Paul weiß besser, welche Rennen sind, glaube ich. Ich hab mir meinen Kalender nicht so weit angeguckt. Eigentlich würde ich echt gern, okay, jetzt gebe ich es doch zu. Aus Versehen bin ich doch irgendwie mit Lüttich natürlich in meinem Kopf. Lüttich, Bastogne, Lüttich steht eigentlich drauf auf dem Kalender. Jetzt geht gerade in Belgien, gehen die Zahlen wieder hoch. Weiß ich nicht. Also ich finde es jetzt echt schwer, mir Ziele zu setzen, weil man nicht genau weiß, ob die Rennen wirklich stattfinden. In knapp 2 Wochen ist noch Lombard-Eirundfahrt, was auf jeden Fall, glaube ich, auch ein cooles Rennen für mich ist. Und Lüttich wäre schon echt eine coole Sache. Das glaube ich irgendwann im Oktober.
Genau, hast du dein Programm sehr gut im Kopf. Ja.
Nee. Aber keine Ahnung. Ja, irgendwann nächstes Jahr ist bestimmt wieder ein richtiger Kalender, hoffentlich.
Ja, ist gerade echt schwierig so, ne? Das wirklich so, ja, so zuverlässig zu planen, zu sagen, okay, das findet definitiv statt. Ich bin ja mittlerweile auch, ich glaube, war ich die ganze Zeit schon Skeptiker. Mittlerweile tendiere ich auch so ein bisschen in die Richtung. Hoffe natürlich nicht, dass es so kommt, aber ja, Belgien sieht das echt gerade nicht so gut aus. Ja.
Gerade ist ja im vollen Gange, ne? Mal sehen, wie lange. Ich hoffe natürlich, dass das alles gut geht und man jetzt wirklich 3 Monate am Stück jeden Tag, also man kommt gar nicht mehr hinterher. Ne? Wie viele Rennen waren jetzt irgendwie schon in den letzten Tagen? Da war mir gar nicht bewusst, dass die jetzt auch stattfinden.
Ja,
und also als Zuschauer ist natürlich überragend, als Fahrer stelle ich mir die Zeit jetzt auch ein bisschen stressig vor, von einem zum anderen Rennen.
Ich bin es auch gar nicht mehr gewohnt.
Ja gut.
Und ich bin und vor allem, das ist ein großes Problem ist auch, dass man nicht vernünftig fliegen kann momentan. Also sind noch nicht alle Verbindungen wieder da und man braucht echt ewig. Von Strade nach Hause war für mich eigentlich fast ein ganzer Tag. Und ich war dann, Strade war Samstagabend und ich war am Sonntagabend zu Hause, ohne Koffer. Und ich muss dann jetzt auch schon wieder 2 Tage vor der Tschechien-Rundfahrt anreisen. Das macht es eigentlich auch nochmal ein bisschen schwieriger, dass wirklich so mit den Flügen gesucht werden muss. Man hat da fast immer einen Zwischenstopp oder man fliegt zu einem relativ weit entfernten Flughafen. Das macht die Reisetage auch nicht einfacher. Und ja, ich war auch schon dran gewohnt, irgendwie einen Tag zu Hause zu sein.
Ja, wie macht ihr das eigentlich mit den Tests? Also ich weiß ja nicht, ob das jetzt jeder weiß, aber du musst ja vor jedem größeren UCI-Rennen zumindest, bei jedem World Tour-Rennen auf jeden Fall, einen Corona-Test machen. Ich glaube, wie 48 Stunden vorher oder?
Die grundsätzliche Regel ist 6 und 3 Tage vorher. Und dann gibt es Verschiebungen, je nachdem, ob man Rennen hat und wie sich die Tests überschneiden. Ja, die sind teilweise bei uns zu Hause geregelt oder wenn wir unterwegs sind, kümmert sich das Team drum. Also das war nämlich die nächste Sache. Ich bin dann Sonntagabend nach Hause gekommen, hatte am Montagmorgen um 8.30 Uhr gleich den Corona-Test für Tschechien wieder und musste dann irgendwie noch Training und Koffer holen, auch noch irgendwie in den Tag stecken und dann auch noch Podcast. nee, aber die Tests, ja, da kümmern wir uns, wenn es die Zeit zulässt, selber drum. Und die, in unserem Fall, tragen wir die auch finanziell selber. Es ist aber, glaube ich, von Team zu Team unterschiedlich. Ja, das kommt nochmal dazu, das ist irgendwie zeitlicher Stress und daran ist es auch irgendwie ein bisschen jedes Mal abwarten, ob man auch wirklich quasi da durchkommt und negativ ist. Und ich bin, ich habe am Mittwoch vor Strade zum Beispiel meinen Test gemacht und ja, wenn ich dreimal das Wort Corona höre, habe ich schon gleich irgendwie Halsschmerzen und Husten und frage mich dann bis Donnerstagmorgen, frage ich mich, ob ich da wirklich negativ bin. Und dann überlegt man sich, was passiert jetzt eigentlich, wenn aus Versehen einer positiv ist. Und es war irgendwie schon Anreise. Also oft ist es nochmal irgendwie eine Belastung. Und man rennt natürlich auch bei jedem Test in eine medizinische Einrichtung.
Vielleicht kannst du an der Stelle jetzt ein bisschen Geld sparen. Jetzt für Reiserückkehrer gibt es den Test ja umsonst. Also jedes Mal, wenn du jetzt vom Rennen nach Hause kommst, kannst du einen Corona-Test machen am Flughafen.
Ja, hätte ich wirklich machen können. Ja, habe ich mir auch schon gedacht. Muss ich beim nächsten Mal besser recherchieren. Aber da ist das Problem, glaube ich, dass man, wir müssen ja dann irgendwie unseren Test schriftlich bekommen und auch am liebsten relativ schnell. Und da die offiziellen Stellen lassen sich da mehr Zeit als unsere gute alte Charité-Sportmedizin. Da bin ich eigentlich relativ gut betreut.
Vor das Geile heute Morgen war, ich bin mit dem Rad hingefahren, auch zur Charité, und dann höre ich halt Philipp aus dem Hintergrund rufen. Ich wusste nicht, dass er auch einen Termin hat, weil wir halt auch LKT einmal komplett getestet haben, weil wir morgen nach Rumänien fahren. Ja, und dann war da fröhliches morgendliche Testen angesagt.
Ja.
Für die Radsportler.
Und seitdem hängt er jetzt den ganzen Tag schon zusammen ab.
Und seitdem haben wir uns nicht mehr verlassen, ja.
Nee, ich habe extra alleine trainiert, weil als ich Fossi morgens gesehen habe, dachte ich, mit der Wade kann ich jetzt nicht zusammen trainieren fahren, weil dann habe ich schon nach Samstag den nächsten mentalen Breakdown, bin ich lieber alleine gefahren.
Richtig so. Gute Einschätzung.
Also gut in Form, unser Paul, oder eher so wie immer?
Nee, wir haben uns lange, glaube ich, nicht auf dem Rad gesehen, aber ich habe auch noch keine Nachricht bekommen, dass meine Babelsberger Fußballstadion kommen wieder geklaut wurde. Insofern.
Ja, um die würde ich mir momentan auch keine Sorgen machen, weil momentan würde ich dich beim Training mit in der Half-Reading-Competition auf jeden Fall kaputt machen. Ziemlich sicher sogar.
Nee, ich habe ja mein Wattmesser. Ich bleib dann einfach. Ich muss ja auch machen, was mein Trainer sagt und bleib dann einfach. Ja,
dein Trainer schiebt den Regler ein bisschen nach rechts rüber und dann läuft das.
Ja.
Nachdem du dieses Jahr schon die Tour de France gefahren bist, zumindest mal die virtuelle, kannst du vielleicht auch noch mal kurz was zu sagen. Ja, wie sieht's aus nächstes Jahr mit Mathieu? Tour de France, Alpecin, Phoenix. Ist das der große Plan oder inwieweit bist du da informiert?
Also die virtuelle Tour de France ist ja ein Baustein für die richtige Tour de France, ne? Weil man muss ja auch sich mit der ASO gut verstehen. Und ich glaube, das ist relativ offiziell, weil es auch schon mal irgendwo stand, dass wir relativ gute Chancen haben auf die Tour 2021. Anscheinend hat ich weiß nicht, wer gerade Chef von der ASO ist. Die haben sich aber auf der Beerdigung von Raymond Poulidor mit den unseren Teammanagern drüber verständigt, dass es klappen sollte.
Das ist auch ein schöner Anlass auf jeden Fall.
Aber jedenfalls, man sieht sich da. Also die verstehen sich gut. Und ich habe so gehört, dass wir da relativ gute Chancen haben. Und gut, ich glaube, momentan fahren da 8 Leute. Aber falls das der Fall ist, werde ich natürlich alles machen, damit ich bei den 8 bin.
Ja, geil. Ja, Fossi, musst du gescheit Pläne schreiben, ne?
Du, der kriegt bis jetzt nur gescheite Pläne.
Meinst du echt?
Ja, dann müssen wir halt
sicherlich
nochmal. Dann läuft es. Zur Tour kriege ich den schon.
Okay.
Keine Sorgen.
Dann kannst du mir einfach deinen Plan von damals aufschreiben und dann kann er auch nochmal das Bergtrikot holen.
Yes.
Nee, weil.
Also vom Fahrradtyp seid ihr eigentlich relativ ähnlich, oder?
Nee, aber das geht ja nicht, weil dann bin ich ja nicht mehr der letzte Deutsche, der das hatte.
bist du echt?
Ich bin immer noch, glaube ich, der letzte Deutsche. Ich glaube, bis jetzt hat es keiner zwischendrin gehabt. Von daher, das will ich noch behalten. Ich werde ihn dann zum Sprinter trainieren oder so.
Der letzte Deutsche, der im Bergtrikot war.
Ja, aber gut, ich werde den Jungen mal ins Bett schicken, weil da muss er morgen sehr früh aufstehen. Und nicht, dass nachher heißt, der Trainer hat ihn kaputt geredet.
Du musst früher aufstehen, ich nicht.
Na, ich muss noch früher aufstehen, das stimmt allerdings. Aber ich hatte auch nur ein alkoholfreies Bier. Von daher geht das sogar. Ich wollte es mal erwähnen, nachdem ich letzte Woche leicht ein Sitzen hatte.
Aber nur leicht.
Ich kann mich dunkel erinnern.
Das ist halt so geil. Ich habe mir dann die Folge selbst nochmal angehört, bevor ich es an Fabi geschickt habe. Und habe gemerkt, wie ich am Anfang noch ganz klar rede und hinten raus immer mehr am Lallen bin. Also das war mir selbst dann schon ein bisschen peinlich. Aber gut, gehört dazu, ne?
Ich merke das.
Es wäre wahrscheinlich bis jetzt keinem aufgefallen, außer dir selbst.
Ja. Jetzt wisst ihr es alle da draußen. Ich hatte einen Sitzen.
Gut, Freunde der Sonne. Hat uns wie immer gefreut. Nächstes Mal dann, ja, es gibt mit Philipp immer neue Einblicke. Das ist schön, wirklich. Jetzt sind wir auch noch Sternzeichen-Freunde, ist mir noch sympathischer.
Ja,
ja, auf bald mit neuen Erkenntnissen aus der Straßenfahrerkarriere.
Oh, genau. Und wir sehen uns.
Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Bis die Tage.
Ciao, ciao.